dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Hot Cue Podcasts und wieder einmal zusammen. Endlich mal wieder zusammen, muss man ja fast sagen. Jetzt ist Stefan doch schon
2 Wochen erst her, oder?
Echt? Ja, dazwischen war aber schon wieder. Achso, du hast mit Felix noch eine Folge aufgenommen.
Ja.
Ja. Und die ist tatsächlich auch gut angenommen worden, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, fand ich auch, ja.
Ja, war ein kontroverses Thema. Wer es nicht kennt oder nicht gehört hat, letzte Folge zum Thema KI. Genau. Und wir sitzen heute wieder völlig planlos vor unserem Mikrofon und schauen mal, was der Tag oder die nächste Stunde so ergibt. Wir steigen aber, denke ich mal, zunächst ein, traditionell mit einfach mal einem Bericht darüber. Stefan, was ist dir denn widerfahren in den letzten 1 bis 2 Wochen?
Oh ja, ja. Ja, die letzte Woche, die war tatsächlich geprägt mal von einer anderen ehrenamtlichen Tätigkeit. Ich war die ganze letzte Woche auf der Landesfeuerwehrschule in Koblenz, habe dort meinen Gruppenführer gemacht und bestanden. War für mich eine sehr harte Woche, muss ich sagen, weil zum einen ja mal eine Woche, und das hatte ich mir auch vorgenommen, wirklich mich auf diese Sache zu fokussieren und nicht so sehr am eigenen Unternehmen noch nebenher zu arbeiten, wurde mir aber dann tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich dann zudem auch noch sehr krank war. Man hört es vielleicht auch noch ein bisschen. Ich war dann Dienstag, Mittwoch mit Schüttelfrost und Fieber dort und habe mich da trotzdem durchgekämpft. Aber es war dann wirklich auch nicht mal mehr an E-Mail checken möglich. Ne? Ich war so fertig an den Tagen, dass wirklich die komplette Arbeit liegen blieb. Und das wollte ich eigentlich auch nicht. Also das wäre ein bisschen zu hart gewesen.
Du bist ziemlich oft krank in letzter Zeit, ne?
Ja, das fällt auch mir auf, muss ich sagen. Also es ist aber, also ich habe da auch so eine Theorie.
Die habe ich auch. Das ist wahrscheinlich die gleiche wie bei mir.
Es ist eine Kombination aus unglücklichen Zufällen. Einmal ist klar, ich meine, es war jetzt viel los die letzten Wochen, Monate, eigentlich fast schon Jahre. Und irgendwann holt sich der Körper halt auch die Ruhe, die er braucht. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir halt momentan wieder auch noch ein zusätzliches Bereitschaftspflegekind bei uns haben. Also wer es nicht weiß, meine Frau und ich sind Bereitschaftspflegefamilie. Und da kriegst du dann halt auch immer jeden möglichen Scheißen mit nach Hause gebracht vom Kindergarten und Co. Ne?
Kriegst du auch bei eigenen Kindern, kann ich dir sagen.
Ja, klar, logisch. Nur hast du bei eigenen Kindern irgendwann so, also die werden ja älter, weißt du? Und wir kriegen ja immer wieder Kinder im Alter von, ich sag mal, 0 bis 4. Also wir haben das quasi dauerhaft, dieses Thema. Und irgendwie gewöhnt sich der Körper an diese Infektionsherde nicht so wirklich. Ich hatte eine Veranstaltung auch am Wochenende zuvor. War richtig cool, hat super viel Spaß gemacht. War eine tolle Feier. Und ich hatte jetzt dieses Wochenende eine Hochzeitsmesse, die mal ein bisschen anders war, also ein bisschen anders gedacht war. Leider war sie nicht erfolgreich, aber es war nicht viel los. Aber das Konzept an sich fand ich ganz cool und ist einfach mal ein bisschen neu gedacht, das Ganze. Und zwar haben wir an dem ersten Tag, samstags, haben wir quasi eine Hochzeit durchgespielt. Ich kenne das auch schon, ich habe das in manchen Locations, dass so eine Hochzeit auf Probe gibt, bei dem dann die kommenden Brautpaare quasi die Gäste sind. Das ist ein sehr erfolgreiches Konzept auch. Und das hat jetzt quasi sich eine Hochzeitsmesse bei uns in der Region ich will jetzt nicht sagen kopiert, aber für sich genutzt und hat quasi auch so eine Hochzeit durchgespielt auf der Messe, wirklich mit Trauung, mit Kuchen anschneiden, mit allem drum und dran Es war an sich eine echt tolle Sache. Es waren leider nur 10 Paare da. Von daher war das echt ein bisschen mau an Besuchern jetzt. Aber die Sache an sich fand ich ganz spannend und generell finde ich es auch eine gute Sache, die ich gerne unterstütze und bei der ich es jetzt gar nicht so schlimm fand, dass nicht so viel los war, weil ich einfach gesagt habe, ich unterstütze die Sache an sich ganz gern. Ja, Olli, wie schaut's bei dir aus? Was war bei dir los? Ist der Keller wieder trocken? Also das Lager?
Ich wollte gerade sagen, der Keller war es nicht, aber das Lager. Ja, heute sollen dann die Trocknungsgeräte wieder abgeholt werden. Und dann ist zumindest erstmal von der Immobilie her soweit erstmal wieder alles ausgetrocknet. Ich habe auch tatsächlich finale Schadensaufnahme gemacht, weil einige Sachen konnte ich jetzt erst ja vor wenigen Tagen insbesondere testen, weil ich dann ja entsprechend auch die ganze Technik erstmal, die nass geworden ist, entweder direkt oder eben durch Kondenswasser, habe ich mehrere Tage lang erstmal austrocknen lassen, bevor ich sie überhaupt in Erwägung gezogen habe, an Stromnetze anzuschließen. Das habe ich dann final getan und es kam dabei heraus, dass rein gerätetechnisch ein Schaden von knapp über 4.000 Euro entstanden ist. Und ja, also immobilientechnisch ist das jetzt noch nicht mit reingerechnet, das ist eine andere Geschichte. Ja, also roundabout mit allem drum und dran, was wirklich nicht mehr nutzbar ist, ja, sind wir bei etwa über 4.000 Euro. Das Glückliche ist, dass davon keine Technik betroffen ist, die ich primär und immer wieder jetzt im Einsatz brauche. Das ist überwiegend tatsächlich Installationstechnik aus dem Studio. Und ja, sonst Sachen, die ich eher mal so ab und zu brauche. Außer eine Sache, und das ist in der Tat das Gerät Maestro DMX, der ja ist auf dem Schreibtisch gelegen und ja, volle Kanne Dusche abgekriegt, ne?
Eieiei.
Und damit unbrauchbar.
Ja, das der, lässt sich aber noch lösen, versucht, ne? Also.
Ich habe es auf allen Wegen versucht, in Gang zu kriegen. Also er ja. Erst ging er nicht an, wollte nicht, ist klar. Dann irgendwann, ja, mit ein paar Abstürzen beim Hochfahren oder so, keine Ahnung, siehst du immer bloß die LED-Diode. Und wenn er dann stabil läuft, kriege ich aber keine Verbindung aufgebaut. Also sowohl über WLAN als auch über Netzwerk, keine Chance. Mhm. Ja, ich habe ihn jetzt deklariert als beschädigt.
Ja,
und
klar.
Jetzt schauen wir mal,
Versicherung
was die Versicherung sagt.
Ja.
Mhm, genau.
Ja.
Ja, und ansonsten, was soll ich sagen? Ich hatte auch drei Veranstaltungen in den letzten zwei Wochen. Und das waren ja der Nebensaison geschuldet eher Kleinstsachen. Und wir brauchen ja auch kein Geheimnis draus machen. Na klar, Hochzeiten finden auch im Winter statt, aber weniger. Und dadurch kompensiere ich natürlich auch entsprechend mit anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel eben Jubiläen, also 40., 50. Geburtstage, die in der Hauptsaison seltenst eintreten. Weil, kann man ja auch mal kurz sagen, es gibt halt einen speziell kalkulierten Satz. Und auch wenn mich jemand fragt, machst du den 50. Geburtstag, sage ich grundlegend ja, aber du musst halt bereit sein, diesen Preis zu zahlen. Und das machen die wenigsten und es gibt hin und wieder mal welche, die das trotzdem tun, weil sie sagen, das ist es mir trotzdem wert und das mache ich auch. Und dann ist es eben so, dass im Winter logischerweise dann gibt es dann andere Preise, die ein bisschen abweichen von dem, was in der Hauptsaison ansteht. Und das habe ich getan und warum ich euch das erzähle, ist ganz einfach das, dass ich festgestellt habe, dass ich mit solchen Kleinstkonzepten tatsächlich mehr Aufwand habe als mit einer standardisierten, also technisch basierten, standardisierten Veranstaltung habe. Weil ich mein Grundsetup habe, das einfach mittlerweile easy einfach aufzubauen ist, auch vorprogrammiert ist und ich dann bei diesen Individuallösungen mit Kleinstveranstaltungen oftmals Platzmangel geschuldet oder eben auch einfach dem Aufwand, was ich mitnehmen will. Und damit stellt sich eben raus, dass ich dann beim Aufbau so ja improvisieren muss, dass es oft mehr Zeit kostet, als hätte ich einfach das Normale aufgebaut. Und in der Programmierung eben das Gleiche. Ich habe bislang noch nicht weder in SoundSwitch noch in Maestro irgendwas programmiert, was wirklich bloß mit, keine Ahnung, mit einem Kombi-Instrument drin ist. Ich habe immer nur das Uplighting mit dabei, dann mindestens 3-4 Scheinwerfer vorne im Hauptsetup. Und so kleine Geräte habe ich gar nicht drin. Und das heißt, dass die natürlich entsprechend vorher noch eingestellt werden mussten oder ich die dann einfach irgendwie mit irgendwelchen Ersatzlösungen ansteuere. Und das kostet halt alles irgendwie mehr Nerv, mehr Zeit, mehr Aufwand, als wenn ich einfach gesagt hätte, ich stelle das Standard-Setup hin, scheiß drauf.
Aber dann musst du im Prinzip an deinem Setup nochmal was optimieren, ne? Also ich habe das bei mir eigentlich so, dass ich tatsächlich lichttechnisch sehr easy einfach was weglassen kann oder was dazu nehmen kann. Mit Maestro ist es ja sowieso völlig easy, weil der berechnet die Show ja neu, wenn du Geräte deaktivierst.
Da gebe ich dir recht, aber dadurch, dass ich mit zwei Universen arbeite, oder aus zwei Universen mit Soundswitch komme, weil das Uplighting im zweiten Universum liegt, musste oder hätte ich eigentlich auf ein Universum zusammenfassen müssen unter Maestro. Hätte ich nicht. Ich weiß, das neue Update ist da, aber ich habe meine Artnet Notes alle damals verkauft, habe ich nicht mehr. Und zweitens ist Maestro auch aktuell für mich nicht nutzbar. Und trotz alledem hätte ich ja die Schwierigkeit gehabt, dass ich das erstmal hätte dann irgendwie patchen müssen.
Ja, klar.
Und das ist halt ein bisschen tricky. Wie das eben so ist, hat mich das aber zu einem Entschluss geführt. Man kommt vom Hundertstel ins Tausendstel. Ich will eigentlich nur das Lichtsetup komplett, also ich will sowieso dezimieren. Es gibt bei mir sowieso dann nur noch ganz bestimmte Setups, zwei, drei verschiedene für verschiedene Größenordnungen, fertig aus. Ich mache keinen Aufwand mehr. Die Zeit habe ich schlichtweg nicht mehr, mich mit jeder Veranstaltung da mit einzelnen Lichtkonzepten auseinanderzusetzen, auch wenn ich es gern würde. Und mit dem Lichtsetup fing es an und jetzt geht's halt weiter, dass ich gesagt habe, okay, jetzt setze ich alles komplett neu auf und will mir jetzt halt langfristig natürlich dann auch eine Kombilösung hardware-technisch bauen, dass ich da nicht mehr so viel umher verkabeln muss mit diesen ganzen USB-C, USB-A und hier noch Strom und da noch ein Sender, da noch ein Empfänger und alles drum und dran. Will ich halt gern kombinieren. Das war dann das Tausendstel und jetzt gehen wir ins Hunderttausendstel, weil jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich mit dem Scheiß schon einmal weiter. Dann setze ich meine Datenbank auch nochmal komplett neu auf, weil ich mittlerweile durch so viele Änderungen in verschiedenster Software und wieder Zurücksynchronisation so viele Änderungen und Individualitäten reingebaut habe, dass ich gesagt habe, ich will jetzt wieder einen Grund reinbringen, nochmal die Library auf locker die Hälfte reduzieren. Und dann entsprechend übrigens auch komplett nur noch mit Lossless-Dateien. Also dann fliegt auch wirklich rigoros die letzte MP3 noch mit raus. Und dann werde ich das Ganze mit Hilfe eines neuen Tools, das ich gerade teste, auch komplett einleveln. Also das heißt, die Audioausgabe dann komplett auf ein normalisiertes Niveau fahren, minus 12 AdOFS. Ihr habt es vielleicht in den News gesehen, ich habe darüber berichtet. Das Tool heißt Wavealign, befindet sich gerade in der Beta und auch bei mir in der Testphase. Und ich schaue jetzt bei verschiedenen Formaten, unterschiedlich eingestellten Lautstärken oder eben auch Genres, wie verhält sich das? Und wenn es mich zufriedenstellt, werde ich es komplett einmal durch die Library jagen und dann entsprechend auch meine Library darauf neu aufsetzen.
Mache ich tatsächlich auch schon sehr lange. Ich habe Platinum Notes. Ja, irgendwie so. Mhm. Das nutze ich schon seit vielen Jahren, bin damit eigentlich auch ganz zufrieden. Und funktioniert auch mit allen Formaten, die ich so nutze, ne? Also auch FLAC und Wave und
Das ist richtig. Also das Open Source ist erstmal das eine, das ist okay, da gibt's noch, wie du gerade sagst, das Platinum zum Beispiel.
Open Source ist das nicht.
Naja, nein, vom Format meine ich, welches Format du da reingibst.
Ja.
Warum ich mich bislang für keins davon entscheiden konnte, sind eben zwei wesentliche Faktoren. Das ist zum einen jedes Mal tatsächlich die Färbung, die es reinbringt, weil die auf technisch, also ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber du hast halt mit so einer Veränderung dann oftmals eben auch eine Färbung des Sounds drin.
Nee, hast und du bei Platinum Notes hast du es definitiv nicht. Das war nämlich auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, weil da ja wirklich nur der Gain in der Datei eingestellt wird. Also es ist nicht so, dass da irgendwas dazu gedichtet wird oder sonstiges.
Das ist richtig, dass es nicht dazu gedichtet wird oder ne, wenn, dann wird es aber entsprechend angepasst. Und je nachdem, welches Programm genau, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, es kann auch der zweite Punkt gewesen sein, warum ich mit explizit diesem dann nicht weitergearbeitet habe, dass du halt die Timecodierung dann verändert hast dadurch. Na, dass ein minimales Stretching entsteht und das dann wieder dafür sorgt, dass du die zum Beispiel die Cue-Points, die du gesetzt hast oder sonst irgendwas, um minimal abweichen. Und deswegen habe ich halt bislang solche Tools nicht verwendet, weil es bis dato keins gab, das wirklich komplett alles andere unangetastet lässt und völlig linear durchgeht.
Ja,
und das verspricht Waveline gerade.
Bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt auf deine Rezession. Müssen wir uns auf jeden Fall auch drüber unterhalten. Thema Library neu machen, Bibliothek neu machen, ohne Scheiß, da triffst du einen wunden Punkt. Ich habe auch durch vieles hin und her Geschiebe und ich glaube auch, dass Lexicon DJ irgendwann mal im Laufe des letzten Jahres einen Bug gehabt haben muss, weshalb meine ganze Sortierung irgendwie ziemlich komisch ist aktuell. Also ich habe momentan irgendwelche Songs in Ordnern drin, in denen die einfach nicht reingehören und ich weiß nicht warum. Und bin da auch gerade ein bisschen überfordert teilweise. Dann bin ich ja noch am Rumtesten mit DJ Pro und lege ja auch immer noch mit DJ Pro mit dem iPad auf. Auch irgendwie eine Hassliebe momentan. Ich bin auch nicht so ganz zufrieden mit all dem, wie ich gerade arbeite. Ich kann so arbeiten und ich mache einen guten Job und ist alles super, aber es stellt mich gerade nicht zufrieden. Die Konstellation mit der Library, mit der Software, mit dem Controller, den ich aktuell benutze, es ist nicht die Lösung, wie ich es mir wünsche. Und das zeigt, wie wichtig es manchmal ist, nicht gleich ad hoc so ein Video rauszuschießen und völlig hyped zu sagen, das ist jetzt die neue Lösung, sondern sich wirklich mal ein paar Monate auch Zeit zu nehmen und so ein Konstrukt wirklich ausgiebig zu testen, weil dann kann man am Ende wirklich sagen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was stört einen. Und ich teaser das jetzt schon lange an. Also jetzt im Laufe des Märzes dürft ihr euch gespannt machen. Ich denke, Ende März wird das Video fertig sein. Wird es dann da auch endlich mal ein bisschen was zu hören geben. Ja.
Ja. Genau.
Also auch gut viel los bei dir, höre ich raus.
Ja, ich krieg's ja schon meistens gar nicht mehr so richtig mit, was alles los ist, weil irgendwie ja alles parallel ist, aber ja.
Ja, gell, es ist so crazy, so nebenher plant man mal noch die größte DJ-Messe im deutschsprachigen Raum, so aus dem Ärmel raus.
Auch das
sind wir jetzt auch ganz tief drin. Ihr könnt bald eure Tickets auch lösen, das können wir an der Stelle schon mal anteasern. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, also seid da aktiv auf den Social-Media-Kanälen, werdet ihr das auf jeden Fall dann erfahren. Aber das Ticketing wird aktuell gerade eingestellt. Mit den ersten Ausstellern bin ich auch schon in Kontakt, die auch schon wieder zugesagt haben. Also die Cuepoint-DJ ist auch in vollem Gange. Ja, Olli, wir haben heute kein Thema ausgemacht, ne?
Nö.
Über was wollen wir denn sprechen jetzt noch?
Naja, wir sprechen vielleicht mal über eine Gegebenheit, die mich jetzt gerade gestern wieder bei einer Absprache, wieder eingeholt hat. Ich würde aber vorher nochmal kurz auf den Punkt zurückkommen, weil wir jetzt gerade mit der Normalisierung der Lautstärke im Thema waren. Und ich bin sogar der Meinung, dass das kombinierbar ist mit dem, was ich sagen will. Und zwar geht es grundsätzlich um die Art und Weise, wie in den Locations von manchen DJs da Regeln missachtet werden. Und zwar klar, ganz klar in Bezug auf die Lautstärken. Und ich bin der Meinung, dass wenn man seine Tracks jetzt nicht random überall runterlädt oder keine Ahnung, der eine nimmt sie sauber von CD auf, der andere rippt sie quasi, wollte ich sagen, der andere kauft sie sich bei Amazon Beatport, der wieder ein anderer, und das ist jetzt das Extrembeispiel, lädt sich die Dinger bei YouTube runter oder sonst irgendwas dergleichen und dann spielst du zwischendurch mal einen Track vom Streamingdienst. Und das führt natürlich alles dazu, dass wir immer unterschiedliche Lautstärkepegel pro Track haben. Na, die meisten von euch sollten eigentlich auch wissen, dass wir am Masterregler den einmal beim Soundcheck einpegeln sollten und dass der Gainregler eigentlich genauso dienen sollte. Man, im Optimalfall fässt du den Gainregler eigentlich nicht mehr an. Das ist aber zum Teil überhaupt nicht möglich, weil wir mit so vielen unterschiedlichen Formaten arbeiten. Zum Beispiel MP3 ist immer im Bass ein bisschen mehr gepusht. Das heißt, die ist sowieso schon, die klingt erstmal viel, viel besser, weil sie natürlich viel mehr Druck hat und so weiter und so fort. Das ist aber technisch basiert natürlich schön aufgepumpt, das Ganze. Wenn du dann ein Lossless-Format durchschiebst, das linear läuft, dann läufst du dann eben schon Gefahr, den Genregler hochzudrehen oder noch mehr Bass reinzugeben und so weiter und so fort, was eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist. All das, um das jetzt mal kurz nochmal unterm Strich zu fassen, führt eben dazu, dass du oftmals die Kontrolle über die Lautstärke verlierst. Und da nehme ich mich auch mit rein. Ich habe da auch Schwierigkeiten mit, wenn ich immer wieder neu einpegeln muss oder angleichen muss, dann verliere ich auch irgendwann die Grenze, die eigentlich die Obergrenze sein sollte. Und deshalb sollten wir alle uns mal damit beschäftigen, unsere Library, egal welche Formate wir nutzen, mal zu analysieren und zu schauen, wie stark weichen denn die unterschiedlichen Pegel voneinander ab. Und wenn wir es schaffen und zumindest dann oder spätestens dann im Profisegment, wo wir wirklich auch mit anderen Abnehmern arbeiten, die jetzt zum Beispiel dann auch professionelle Mischpulte nutzen, wenn wir auf Bühnen unterwegs sind, die werden es uns allen danken, wenn wir in der Lage sind, einfach mal einen gleichbleibenden Lautstärkepegel zu fahren. Das erleichtert nicht nur uns die Arbeit, sondern eben auch allen anderen und letztendlich auch erleichtert es das Gehör der Gäste und das Niveau der Locations, in denen wir uns eben bewegen. Warum komme ich dazu? Weil gestern hatte ich angeteasert, ich bei einer Absprache war in einem Haus, das mittlerweile grundsätzlich DJs verbietet. Und mit Ausnahme ist ein DJ noch zugelassen, allerdings nur, wenn er über eine Hausanlage spielt. Und diese Hausanlage, wenn ich sie so nennen darf, habe ich gestern dann mal begutachtet. Und was soll ich sagen? ein Kofferradio wäre vielleicht manchmal besser gewesen. Aber ich will mich darüber auch nicht wundern, weil ich kann mir vorstellen und ich weiß das, ohne das jetzt wirklich böse zu meinen, aber ich weiß halt, dass einige Kollegen da draußen, die vielleicht auch weder Kontakt zu anderen Kollegen noch zu irgendwelchen anderen Institutionen oder sonst was haben, sondern einfach für sich entschieden haben, ich bin hier auf dem Dorf, ich bin derjenige, der für alle Feiern in diesem Dorf am besten zuständig ist und ich mache mein Ding. Und genau diese Kollegen oder solche Kollegen haben es leider geschafft, diesen Eskalationszustand hervorzurufen, weil sie sich an Regeln nicht halten konnten. Und das am Ende so ein Verbot damit einherging. Ende vom Lied war, dass ich halt heute Morgen dann eine Mail geschrieben habe an diese Location mit der Bitte um eine Ausnahmeregelung, dass ich meine eigene Anlage, mein eigenes System verwenden kann. Unter zwei Punkten war es halt nicht oder ist es mir eigentlich nicht möglich, diese Anlage vor Ort zu verwenden. Zum ersten die Positionierung. Zimmerlautstärke mag ja noch irgendwie umsetzbar sein, wenn aber eine dieser beiden installierten Boxen so dicht in der Bar eingebaut ist, dass die eigentlich dem nächstsitzenden Gast vor dieser Bar schon auf die Eier geht, bevor ich überhaupt Zimmerlautstärke an der anderen Box erreicht habe, dann ist das schon mal überhaupt nicht zielführend, weil sie auch so weit weg von der Tanzfläche positioniert ist, dass ich sie hochdrehen muss, damit man sie an der Tanzfläche hört. Das über Gäste hinweg ist nicht förderlich. Genau, und das Zweite ist natürlich dann entsprechend auch die Anschlussmöglichkeit mit einem Stereo-Klinken, 3,5-Klinken-Kabel, machen wir 6 vor, selbst mit Adaption, das wird alles nichts. Also habe ich darum gebeten, eine Ausnahmeregelung zu bekommen, indem ich beschrieben habe, was ich davor habe mit meiner Anlage, mit meinem System, eine Mehrpunktbeschallung aufzubauen und die Schallquelle sozusagen dichter auch an die Leute heranzubringen, die sie eben brauchen. Oder im Alternativ eben dann anzubieten, dass wir für die, die es lauter haben möchten, im Kopfhörersystem, also Silent Disco Art, mit anbieten können. Genau. Und reden möchte ich mit dir drüber, weil ich der Meinung bin, dass wir genau an diesem Punkt einmal ansetzen sollten, nämlich die Regularien der jeweiligen Hausherren einhalten zu können, dürfen und müssen.
Boah.
Habe ich dich jetzt mit einem Monolog überfordert?
Nee, also wir hören uns beide ja gerne sprechen, von daher alles gut. Das Problem ist, ich kann halt sehr oft auch nachvollziehen, dass Locations zu solchen Mitteln greifen. Du hast es ja schön ausgeführt, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Auf der anderen Seite denke ich immer, wer ist der Leidtragende davon? Und letztlich wollen wir ja alle, dass sowohl der Kunde eine schöne Feier erlebt, als auch der Gastwirt kein Problem oder keine Probleme mit seinen Nachbarn bekommt. Und ich tue mir da ehrlich gesagt auch manchmal schwer, solche Regularien dann, also nicht sie einzuhalten, sondern sie nachzuvollziehen und mich da auch also gerade in so einem Fall hast du halt einfach auch immer das Problem, dass du die Regularien mit deinen Mitteln, also mit deinem Setup einhalten könntest und trotzdem ein besseres Ergebnis erzielen würdest als das, was du erzielen kannst mit dem, was du vor Ort vorfindest. Und es ist umgekehrt aber auch total schwer, das Vertrauen von den Locations zu bekommen, dass sie sagen, ja, mach das jetzt mit deinem Equipment, weil wir vertrauen dir, weil die sind halt schon oft genug auf die Schnauze gefallen. Ne? Also, ja. Und das muss man halt auch verstehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch nicht die goldene Lösung für. Ich habe es inzwischen Gott sei Dank geschafft, dass wir einfach einen sehr, sehr guten Ruf hier haben mit unserer Agentur auch und dass es mittlerweile viele Locations hier gibt, die schon sagen, sie wollen mit uns auch exklusiv zusammenarbeiten, genau aus diesen Gründen. Oder eine Location, die habe ich jetzt auch komplett technisch ausgestattet. Das sind so Mittel und Wege, die man gehen kann, aber letztlich gibt es da nicht den einen richtigen Weg, glaube ich. Du wirst immer Probleme haben und die Leidtragenden sind am Ende eigentlich immer die Kunden und du selbst als der Dienstleister, der es eigentlich besser könnte.
Ja, in der Tat. Also das ist auch, wie gesagt, am Ende, ich bin ja immer dazu gehalten, möglichst diplomatisch zu formulieren und mich auch so zu äußern. Aber auch gestern wieder an dem Punkt, als ich auch gerade mit der Location gesprochen hatte, ne? Man muss da einfach mal ganz klare Worte für finden. Es ist halt schade, dass irgendwie gefühlt, egal wo in Deutschland oder meinetwegen auch darüber hinaus, egal wo du bist, du hast in jedem Dorf gefühlt mindestens einen, ich nenne ihn mal Kollegen, der sich dort vor Ort für eine Rarität hält, für das Beste hält und irgendwie, keine Ahnung, ein Riesen-Ego hat und der Meinung ist, dass er dort überall wilde Sau spielen kann. Und dann stehen wir als diejenigen, die es dann wirklich ernsthaft betreiben oder beziehungsweise auch ambitioniert dahingehend sind, dass wir es allen recht machen und nicht nur uns selbst, oder eben auch am Ende mit Lautstärke dem Gastgeber, wenn er es denn fordert, sondern dass wir auch in der Lage sind, ganz einfach uns an diese Bedingungen anzupassen. Und dazu gehört nun mal die Vorabsprache. Ohne diese Vorabsprache stehe ich natürlich vor vollendeten Tatsachen. Wenn ich dann an dem Tag keinen Bock drauf habe, das einzuhalten, dann habe ich ein Problem. Na, und du hast halt, wie gesagt, immer einen dabei, der uns quasi das Leben insofern erschwert, dass wir das dann bei den Locations wieder rausholen müssen. Jetzt kommt da einer von, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt von 50 Kilometer Entfernung und der will mir jetzt erzählen, dass der irgendwas besser kann als der DJ, der hier oder die drei DJs, die vor Ort waren und das allesamt immer wieder versaut haben, weil sie sich, keine Ahnung, nicht im Griff haben, 10:30 voller als die Gäste sind und dann immer schön gib ihm machen. Also
Ich glaube, gerade was das Thema Lautstärke angeht, sind wir immer noch in einem Bereich, in dem sehr viel Unwissen herrscht. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass dieser vermeintliche Gewöhnungseffekt, wie ich ihn immer gerne nenne.
Also Stefan, ich muss dich kurz, aber das Wissen ist das eine. Aber das Wissen hast du in dem Moment, wenn entweder das Servicepersonal oder der Location-Betreiber zu dir kommt und sagt, es ist zu laut und das dreimal, dann hat das nichts mit Unwissenheit zu tun.
Nee, ich glaube, da ist einfach auch eine gewisse Resignation bei denjenigen dann, wenn er dann denkt, naja, es ist doch aber gar nicht so laut. Also dieses Gefühl dafür zu haben, es ist jetzt wirklich zu laut und ich glaube, wir wissen ja auch alle, was passiert, egal wie laut es gerade ist. In dem Moment, wo ich es als DJ leiser drehe, nehme ich immer Dynamik aus dem Raum raus und auch das ist schwierig und das will man sich dann vielleicht in dem Moment auch nicht antun. Aber dieser Weg, warum wird's eigentlich zu laut oder wie komme ich da eigentlich hin? Wir alle kennen das, ja. Du bist als DJ auf der Veranstaltung, die Party läuft gut, alle sind schön am Tanzen, dann kommt einer zu dir, sagt, hey DJ, mach mal ein bisschen lauter. Du denkst dir, ach ja, stimmt, ist ja gar nicht so laut und machst einfach ein bisschen lauter. Das Problem fängt ja schon da an, wer da draußen hat denn überhaupt zum Beispiel ein eigenes Dezibelmessgerät dabei? Ja, ich bin der Meinung, dass jeder DJ, der da draußen unterwegs ist, eigentlich ein Dezibel-Messgerät mitführen müsste und es auch benutzen müsste. Und zwar nämlich genau in solchen Situationen. Wenn ich mir unsicher bin, ist es gerade laut genug. Bevor ich irgendetwas an der Lautstärke verändere, nehme ich mein Dezibel-Messgerät, schau mal nach, wo sind wir denn gerade? Und dann kann ich immer noch entscheiden, mache ich lauter oder reicht's eigentlich aus? Weil ich selbst kann die Lautstärke ab einer gewissen Zeit auch gar nicht mehr einschätzen, weil sich mein Gehörgang eben auch an die Lautstärke gewöhnt, ja, und das ein bisschen abdämpft. Und das ist ja auch ein schöner Mechanismus, den wir da am Ohr haben. Wir haben da einen relativ langen Podcast gemacht, könnt ihr euch gerne mal anhören zum Thema Gehörschutz und Gehör. Da wurde das auch schön erklärt. Und wenn ich dieses Wissen dann habe, dann weiß ich, okay, ich kann das selbst nicht mehr einschätzen, also muss ich mir irgendwelche technischen Hilfsmittel dazu holen, um es einschätzen zu können. Und der nächste Punkt ist eben genau der, den du vorhin schön beschrieben hast, mit dem Vereinheitlichen des Gains deiner Bibliothek. Nämlich auch das ist so eine kleine Gefahr. Du legst auf, du bist gerade voll im Flow, du achtest nicht so sehr drauf. Spielst dann auf Deck 2 einen Song, der plötzlich ein bisschen lauter ist, du merkst es erst gar nicht so richtig und dann lädst du auf Deck 1 wieder einen Song rein und denkst dir, oh, der ist aber leise und passt den dann dem lauteren, also dem eigentlich lauteren Track 2 an, anstatt den einen leiser zu machen. Und so schaukelst du dich über den Abend halt auch hoch, wirst immer lauter und ich glaube, das ist tatsächlich wirklich so ein bisschen Unwissenheit, was wir da haben, immer noch auch in dem Bereich. Und auch vielleicht das Wissen, aber das nicht mehr dran zu denken oder nicht mehr drauf zu achten. Wir kennen das ja alle. Wir werden alle auch betriebsblind in diverser Weise, ja. Und ich glaube, da müsste man sich die Sachen auch wieder in Erinnerung rufen. Und es gibt in Betrieben so oft irgendwelche Sicherheitsunterweisungen, die man jährlich wiederholen muss. Aus meiner Sicht müsste man solche Unterweisungen für solche Dinge, Thema Gehörschutz beziehungsweise Lautstärke und so weiter, auch für DJs einmal jährlich oder zumindest alle 2 Jahre einmal wiederholen, dass man sich das immer wieder ins Gedächtnis holt und darauf auch achtet. Weil letztlich schadet man nicht nur der Location, sondern man schadet auch den Leuten, die auf der Tanzfläche sind und letztlich auch sich selbst.
Ja, im Ende ist es auch so, dass ich tatsächlich dann in die Erklärung gekommen bin, auch wieder den Unterschied zu präsentieren, weil die Location natürlich dann auch entsprechend die Fragen stellt, so nach dem Motto, naja, wie sieht's denn aus, kapazitätstechnisch und Co., wir können hier aus der Umgebung eigentlich auch keinen mehr empfehlen und kannst du mal Karten oder sowas da lassen, ist alles grundsätzlich kein Problem. Und wenn dann die Frage kommt, naja, was können wir denn dann sagen, wo liegst du preislich, keine Ahnung, wenn ich dann ansage, was da bei rumkommt, fallen die natürlich nach hinten um, das können wir unseren Leuten aber nicht, das können wir denen nicht sagen. Dann sagen sie sofort, nee, ich sag genau. Und eben das ist der Punkt, weil sowas muss A, nicht von der Location vorweg gesagt werden, sondern sowas machen wir im Beratungsgespräch und da können wir auch selbst erklären, warum das so ist. Die Verantwortung nehme ich gern den Locations auch ab. Und zum anderen, das ist auch dann eben gleich der Hebel gewesen, wo ich sagte, ja, wenn du einen für 500, 600 Euro nimmst, dann hast du ja eigentlich die Erklärung am eigenen Leib gespürt, wo der Unterschied
liegt. Weißt du, was da tatsächlich immer eine schöne Erklärung ist, die ich auch bringe, ist, und ich weiß, dafür werden mich jetzt wahrscheinlich wieder einige steinigen und hassen ohne Ende. Aber ich sag immer, wisst ihr, das Problem ist, die Leute, die im unteren Preissegment unterwegs sind als DJ, die mögen vielleicht im ersten Moment für euch als Location-Betreiber jetzt lukrativer sein, die euren Gästen dann anzubieten. Aber man muss sich auch immer die Frage stellen, es muss ja einen Grund haben, warum die günstiger sein müssen. Und häufig ist es so, dass das genau die Kollegen sind, die nicht aus dem Grund DJs sind, den ich empfehlen würde für solche Veranstaltungen. Denn es gibt nun mal unterschiedliche Arten von DJs. Es gibt die DJs, die sind gerne DJ, weil sie sich damit ihre Technik finanzieren. Und die Art und Weise ist dann eigentlich auch immer ganz schon vorprogrammiert. Ja, die sind dann unterwegs, legen auf, das ist das notwendige Übel und genauso wird dann auch aufgelegt. Ja. Und am Montag freuen sie sich drüber, dass sie 500, 600 Euro verdient haben und kaufen sich so für 500, 600 Euro dann den nächsten Moving Head. Dann gibt es die Kollegen, die legen auf, weil es ihr Hobby und ihre Leidenschaft ist und ich will das nicht verteufeln. Das ist meine auch, ja. Ich liebe auch das Auflegen und ist auch meine Leidenschaft. Aber wenn die Leidenschaft in einer Musikrichtung steckt, ja, also sprich, ich lege gern House auf oder ich lege gern Hip-Hop auf, dann sind es eben genau die Kollegen, die 9-to-5 arbeiten, dann am Wochenende auflegen gehen, ihrem Hobby nachgehen und wenn sie ihrem Hobby nachgehen, natürlich auch ihr Ding durchziehen wollen, also ihre Musik auflegen. Und das sind dann am Ende genau die DJs, bei denen die Gäste sagen, ey, der DJ, der spielt nur sein eigenes Zeug, ich habe mir vorhin was gewünscht, dann war die Tanzfläche leer und danach voll, alle haben gefeiert und danach hat er wieder sein Ding durchgezogen und die Tanzfläche war wieder leer. Das ist also auch nicht zu zielführend für euch als Location, wenn ihr solche Leute empfehlt. So, warum ist es jetzt so, dass ich oder dass DJs es gibt, die deutlich teurer sind? Das sind meistens, nicht immer, aber meistens dann die Kollegen, die sich wirklich als Dienstleister sehen, die Spaß dran haben, andere Menschen zum Feiern zu bewegen, denen es aber auch bewusst ist, auf was sie an einem Samstagabend verzichten, dafür, dass andere einen schönen Abend haben. Nämlich eben auf die Zeit mit der eigenen Familie, mit der eigenen Frau, mit den Kindern und so weiter. Ja, und wenn man das auf die Waagschale legt und sich ins Bewusstsein holt, dann kann es eigentlich nur eine Lösung geben, was für euch als Location richtig ist, den Kunden zu empfehlen. Nämlich das, wo der Kunde das bekommt, was er am Ende möchte. Und das ist nicht den günstigsten DJ, sondern das ist eine schöne Feier. Die Leute wollen eine schöne Feier. Die wollen zufriedene Gäste.
In dem Umriss, den du gerade beschrieben hast an unterschiedlichen Arten von Kollegen, gibt es dann irgendwo dazwischen natürlich auch noch genau die Kollegen, die es vielleicht sogar von der Ambition her aus den richtigen Gründen betreiben, aber dann leider einen Logikfehler auch drin haben. Und der beginnt bei der Anschaffung. Da haben wir nämlich ganz oft das Problem, dass selbstverständlich, wir haben alle angefangen, wir haben alle mit einem niedrigen Budget angefangen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie sagst, okay, du hast jetzt 10.000 angespart und kannst dir gleich ein vernünftiges Setup holen oder halt mehrere Konstellationen. Das führt dazu, dass entsprechende Kollegen bei der Anschaffung einer Audioanlage darauf achten, welche Anlage kann am meisten Peak da rausschieben, welche ist am lautesten, welche ist am krassesten. Und da sehe ich auch immer wieder, egal ob das bei den Treffen ist oder ob das in den Gesprächen ist oder egal wo, die wichtigste Zahl, die die Leute bei den Anlagen oft interessiert, ist die Dezibelzahl, die am Ende hinten rauskommt oder die Wattangabe, wo ich mir dann auch denke, okay, ist sehr, sehr technisch, das ist auseinanderzuhalten. Die Wattanzahl hat erstmal nicht in erster Linie was damit zu tun, wie viel Leistung die tatsächlich rausgibt. Aber wenn dann einer sagt, ja, die Anlage kaufe ich mir, die schafft 132 Dezibel im Peak und alles drum und dran. Also erstmal, ich sage es auch gerade schon immer, im Peak wissen die Kollegen meistens gar nicht so richtig damit anzufangen, was das bedeutet. Und Ich bin auch der Meinung, dass die Lautstärke an sich, die die Anlage schafft, völlig unrelevant für uns sein sollte, aber richtig. Denn ich bin so der Verfechter, dass ich eine Anlage maximal auf, ich sag mal, 75-80% auslasten möchte, damit sie eben angemessen erscheint. Und das große Problem, worauf ich hinaus will, ist nämlich das, dass die Kollegen sagen, okay, hey, ich habe einmal im Jahr eine Veranstaltung oder ich habe mal eine Veranstaltung gemacht, da hatte ich 500 Leute. Also brauche ich eine Anlage, die, wo ich auf jeden Fall 500 Leute mitschaffe. Dann kaufen die sich zwei 18 Zoller, zwei 15er Tops obendrauf. Mag eine richtig geile Anlage sein, das ist alles gut, aber das Problem ist, dass dort das technische Know-how noch nicht so weit ist, um diese Anlage dann auch an jede Umgebung anzupassen. Und um das mal richtig zu pauschalisieren, bedeutet das, dass der Kollege mit einer Anlage, die für 500 Personen, meinetwegen auch 600 Personen geeignet ist und das auch richtig ist, diese aber zu 95% übers Jahr in viel zu kleinen Locations einsetzt. Da fahre ich mit zwei 18-Zoller, zwei 15er Tops, fahre ich dann in Gewölbekeller rein und wundere mich dann, warum ich diese Anlage nicht in den Griff kriege. Mhm. Und also meistens wundern sich leider die Kollegen nicht mal darüber, weil die Location ist dann die leidtragende oder ne, letztendlich
das wir Problem, ja alle. Das Problem ist auch, was man, glaube ich, oft total unterschätzt, gerade wenn man solche große Membranflächen hat. Damit das ordentlich klingt, muss da auch erstmal ein bisschen Energie reinlaufen. Das heißt, je größer der Lautsprecher ist, desto schwieriger ist es auch, den leise gut klingen zu lassen, um es mal überspitzt zu sagen.
Und ja, deswegen ist zum Beispiel eine Grundformel, die ich für mich, also würde ich jetzt nicht so referieren oder so, aber eine Grundformel, die ich auch sage, je kleiner der Raum oder je schwingungsanfälliger der Raum ist, wenn viel Holz und sowas drin ist, umso kleiner sollte ich den Treiber im Bass zum Beispiel wählen. Ja. Na, je kleiner, umso präziser ist der, dann kann ich ihn auch mal mit geringem Pegel anfahren und er klingt immer noch sauber und dann muss ich nicht bis 34 Hertz runterspielen, das ist völliger Käse.
Ja, das sowieso, ja. Und auch das Thema Schalldruck, ne, hatten wir, glaube ich, letztens auch irgendwann im Talkover, wo ich da mal gefragt habe, hey, warum brauchst du überhaupt den Schalldruck, ne? Also warum ist der so wichtig? Ja, da kaufen sich Leute dann Anlagen und haben sich aber mit der Materie gar nicht letztlich so auseinandergesetzt, wie man es eigentlich tun sollte, aus meiner Sicht. Und das andere Problem ist auch, das spricht jetzt nicht für jeden Hersteller oder auch für jeden Verkäufer, aber es ist ja schon oft so, dass wenn ihr euch eine Anlage kaufen wollt, klar, jeder Hersteller will sein Material auch verkaufen und jeder Hersteller möchte eigentlich auch möglichst viel oder möglichst großes Material verkaufen, weil damit verdienen sie natürlich auch ihr Geld. Und die würden euch natürlich immer zum nächstgrößeren Setup raten, weil sie damit letzten Endes auch mehr Geld verdienen. Und ihr seid damit auch erstmal glücklich, weil ihr dann ein fettes Setup habt. Aber wenn man sich mal genauer drüber Gedanken macht, ist das halt oft nicht zielführend. Und man muss ehrlicherweise sagen, man kann mit kleinen Setups schon mehr oft erreichen, als man das denkt.
Bestes Beispiel zum Beispiel, da sind wir uns glaube ich auch einig, wenn wir jetzt zum Beispiel mal HK nehmen, HK Polar 12, absolut solides Teil für die meisten Anwendungsbereiche, wirklich im mobilen Segment absolut ausreichend und ich bin ja, Stefan, du weißt es ja, ich bin ja ein absoluter Gegner von Zwei-Punkt-Aufstellung oder Stereo-Aufstellung bei Säulensystemen und es bleibt aber eben nicht aus, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, eine alleine reicht mir nicht, kann ich auch verstehen, dann nimmst du dir zwei Säulen, wie zum Beispiel eben die Polar 12 und stellst sie dann links und rechts, weil es hübsch aussieht und symmetrisch aussieht, als Setup dann hin. Und dann hast du eben einen Großteil der Leute, die es nicht bemerken, dass du zum Beispiel eine Bassüberlagerung oder bestimmte Frequenzen, die stehen im Raum, diese Wellen. Na, auch der 12-Zoller da drin, der macht natürlich schon ordentlich Dampf. Und jetzt kannst du in schwierigen Räumen oder in vielen Räumen eben die Schwierigkeit bekommen, dass du diese Überlagerung hast. Ich habe es bewusst so ausgedrückt, viele Kollegen merken es gar nicht, weil sie auch gar nicht vors Pult gehen.
Ja.
Dass sie mal im Raum durchgehen und mal hören, wie klingt's denn im Gastbereich. Na, und geschweige denn, gut, wenn du jetzt fragst, macht ihr alle einen Audio-Check oder ne, sonst irgendwas, dann sagen die alle ja, natürlich gehen wir alle durch den Raum, natürlich sind wir darauf bedacht, dass es überall gleich klingt, aber das, was sich eben dann auch mal jeder bewusst machen muss, ist, dass ein Raum, ein leerer Raum anders klingt als mit 30 Leuten drin.
Genau.
Und du musst sogar, während du, sag ich mal, die Tanzfläche eröffnest oder dann den Pegel erreicht hast mit den Leuten drin, noch ein zweites Mal durch den Raum gehen, um dann zu hören, ob deine Einstellung noch stimmt. Und warum ich so ein Gegner von dieser Zwei-Stereo-Aufstellung von Bässen bin, liegt ganz einfach an dieser Überlagerung, weil der Bass ist ein strahlt omnidirektional ab. Es ist ein Kugelstrahler und dadurch kann er nicht gerichtet werden. Und wenn er nicht gerichtet werden kann, hast du in vielen Stellen potenzielle Überlagerungen, die entweder zu Auslöschungen führen, wo er gar nicht zu hören ist, oder, und das ist eben in dem Fall viel schlimmer, wo er zu präsent wird, wo er dann nur noch dröhnt. Und um das zu verhindern, weil diese Frage ja auch immer wieder kommt, wie kriege ich den Bass dann in den Griff, von den Kollegen, die es dann beachten und bemerken, wo ich dann einfach schlichtweg immer sage, entweder drehst du einen der beiden Bässe etwas runter, deutlich runter, oder du machst ihn ganz aus und hast ein geileres Klangerlebnis. Und viele denken dann immer so, what, ich kann auch von zwei Bässen nicht einen ausschalten, dann habe ich dann nur noch halben Druck. Nein, das ist Käse. Na, du hast im Endeffekt sogar, wenn du zwei Säulensysteme nutzt und nur einen Bass davon, sogar das bessere Klangergebnis, als wenn du beide parallel auf gleicher Einstellung laufen lässt.
Ja.
Genau. Was dann nimmst du eben den zweiten Bass nur noch als Stativ quasi.
Ja, was ich super spannend fand, war auch die Lösung, die wir ja auf der NAMM-Show gesehen haben mit der Vierpunktbeschallung mit der Polar 12, ne?
Ja. Das kannst du, genauso wie es dort abgebildet war, kannst du das machen, wenn du, ich sag mal, keine schallharten Wände hast, wie zum Beispiel mit Vorhänge und sowas alles, dann geht das. Wenn du aber so schallharte Wände hast und du stellst in jede Ecke davon so einen Bass rein, dann wird das noch krasser. Klar, wenn du in der Mitte auf der Tanzfläche stehst und genau im Sweepspot zwischen diesen vier Anlagen, dann mag das richtig fett klingen. Wenn du dann aber dich ein bisschen außerhalb vom Sweepspot bewegst und du hast nie einen komplett quadratischen oder rechteckigen Raum, wo du alle Boxen so aufstellen kannst, sondern du hast immer dann irgendwo die Gastbereiche dazwischen, dann hast du Säulen, Türen, sonst irgendwas, alles drum und dran. Und du hast dann immer Gäste dazwischen, logischerweise. Mhm. Ne? Und das heißt, du kriegst dieses Setup, so wie es dort gezeigt wurde, nur schwer hin. Das kannst du in einem Club so fest installieren, das geht geil, aber in den mobilen Segmenten, wie wir unterwegs sind, da musst du es schon direkt an die Tanzfläche so stellen können und dann ist es schon wieder für mich overdosed, ganz ehrlich.
Aber klang das, geil.
Ja, natürlich klingt das geil, wenn du die richtige Umgebung dazu hast.
Ja.
Ja, aber schon allein, wenn du dir diese vier Säulen mal vorstellst, die jetzt in die Mitte gerichtet zueinander stehen, und du stellst dir jetzt mal alle Wände weg.
Ja, oh ja.
Dann, oder ne, du nimmst mal alle Wände weg. Außen klingt das mit Sicherheit auch noch ganz gut. Wenn du im Freifeld bist, da sehe ich es eher, diesen Anwendungsbereich. Ne? Wenn du auf dem Fußballfeld bist und in alle Ecken eine stellst, ja, mein Gott, kannst du machen. Aber es führt eben auch dazu, dass du Gefahr läufst, wenn du es mit dem Bass übertreibst, dass du von vier unterschiedlichen Soundquellen hast du auch vier unterschiedliche Entfernungen, die zu dir, zu deinem Gehör sind. Das heißt natürlich, dass das auch massiv beeinflusst. Da sind wir wieder beim Thema Delay und Co. Mhm. Das heißt, diese Konstellation klingt wirklich nur dann geil, wenn du dazwischen stehst.
Ja.
Ne? Aber es ist, wie gesagt, so unfassbar komplex eigentlich. Wir könnten jetzt auch wieder von einem ins andere und von ins nächste, womit das zusammenhängt. Aber schlichtweg ist einfach so mein Wunsch, dass sich mehr Kollegen so ein bisschen mit Schallverhalten auseinandersetzen und das eher zunutze machen und damit vielleicht mit einer Anlage, die bloß 126 Dezibel bringt, mehr erreichen können als eine, die 132 Dezibel Peak erreicht. Na, im Endeffekt klingt es dann auch noch besser.
Ne? Ja. Ja, definitiv.
Und wie gesagt, bei Reichweiten, gut, sehe ich anders. Da brauchen wir Leistung, ist klar. Das hatten wir beim letzten Mal im Talkover ja auch festgestellt. Wenn du es im Außenbereich und du willst weit durchstrahlen, dann ist das ein Argument mit dem Schallpegel. Aber ansonsten haben wir unsere Anlagen in den allermeisten Fällen im Nahfeldbereich im Einsatz, also mit Entfernungen ab 1,5 Metern, würde ich mal schätzen, bis maximal 10 Meter. Und da ist der Schalldruck mit 132 Dezibel, das willst du gar nicht anhaben, wenn du vor dieser Anlage stehst.
Ja, stimmt, ja.
Ja, that's it.
Ja.
Okay, soll es das jetzt so gewesen sein? Ja, okay, und tschüss.
Ja.
Ja, super. Also der Appell geht nochmal raus an alle Kollegen, ohne dass ihr euch persönlich angegriffen fühlt. Setzt euch einmal mit den Lautstärken auseinander, setzt euch mit dem Raum auseinander, in dem ihr eingesetzt seid, und dann bitte achtet drauf. Eine Ansage, sage ich mal in der Location, eine Ansage ist okay, wenn ich gesagt bekomme, mach leiser. Bei der zweiten habe ich schon was verkehrt gemacht.
Das stimmt, ja. Ich glaube, ich habe jetzt gerade eben auch ganz kurz gedacht, es ist vielleicht manchmal auch besser, wenn man keine Ahnung hat, dass,
ja, das stimmt,
dass man das Thema Technik halt einfach auch vielleicht outsourced, auch als DJ, auch als mobiler DJ. Auf der anderen Seite ist mir dann eingefallen, es gibt aber auch im Veranstaltungstechnikbereich so viele Idioten, die überhaupt gar keine Ahnung haben, die keine Ausbildung haben, die keinen technischen Background haben und sich irgendwie Anlagen kaufen und sich dann, weißt du, das ist ja genau das gleiche Problem, was wir im DJ-Bereich auch haben, ja. Du kannst ja jetzt zu Thomann fahren, kannst dir zwei The Box Arad-Anlagen kaufen, ja, und dann sagst du, du bist Veranstaltungstechniker. Das ist auch so eine Sache, da habe ich echt ein Problem auch mit. Und deswegen ist man davor auch nicht gefreit, ne? Das heißt, am letzten Endes vergibst du dann die Technik an irgendjemand, gehst davon aus, der macht seinen Job ordentlich und hast aber am Ende dann immer noch nicht das Ergebnis, was du eigentlich haben wolltest.
Und dann kommt das Argument von den Kollegen, naja, wir sollen das alles bezahlen, das bezahlt mir kein Kunde. Wenn ich ja jetzt noch einen Externen dazu hole, der mir Technik stellt, doch. Weil genau das ist eines der Argumente, warum ein DJ schlichtweg für 600-700 Euro unwirtschaftlich ist.
Ja.
Warum der nicht wirtschaftlich handeln kann, das geht nicht. Na? Aber ich sage, das ist schon wieder ein anderes Thema, Kalkulation. Na? Aber letztendlich ist es nicht umsetzbar, sei denn du hast irgendwo, keine Ahnung, eine Anlage, die ist 10 Jahre alt, die ist lange abgeschrieben, die ist meinetwegen auch noch einsatztauglich und du hast wirklich keine laufenden Kosten, bist als Nebenberufler unterwegs, der wirklich sagt, okay, ich habe jetzt soweit alles so minimiert oder ich habe Eigentum, Haus, keine Ahnung, ich habe eine Garage, wo die Technik drin ist und das Auto ist schon lange abbezahlt, alles so eine Komponente, wenn du das wirklich bis aufs aller Minimum runterbrichst, selbst dann wären 600-700 Euro nur, also selbst dann sehe ich es schwer, mhm, dass du das irgendwie hinkriegst,
ja,
für das Geld. Also, und da müssen wir jetzt nochmal aussprechen, weil ich gehe immer davon aus, dass wir alle unsere Steuern bezahlen. Und das will ich niemandem anders unterstellen. Wie die Realität aussieht, entscheidet jeder für sich selbst. Und wenn wir das berücksichtigen, dann ist es nicht möglich, 600-700 Euro aufzurufen beim Kunden.
Ja, das stimmt. Das kann man genauso unterschreiben. Ja, dann würde ich sagen, war das eine relativ kurze Folge, oder? Diese Woche?
Das darf's mal sein.
Das darf's
genauso
mal sein.
Genauso kurz wie meine Zündschnur die Woche.
Oh, die war die letzte Woche schon, die vorletzte Woche schon kurz.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, können wir den Appell nur noch mal nach außen tragen. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir hier im Podcast mal besprechen sollen, dann schreibt uns eine Mail an info@dj-allianz.de. Olli und ich prüfen das Postfach täglich, mehrfach. Ansonsten für alle anderen Fragen natürlich auch immer wieder gerne, meldet euch. Folgt uns auf unseren Kanälen, Instagram, TikTok, YouTube und wie sie alle heißen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Nachricht von euch und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche.
Genau, tatsächlich nochmal den Aufruf starten, weil mir das gerade so in den Sinn kam. Vielleicht, die Chance ist extrem gering, aber vielleicht hört ja jemand unseren Podcast und ist da vollkommen anderer Ansicht als wir und hat tatsächlich auch den Mut dazu, sich dem zu stellen und quasi mit uns mal zusammen so eine Folge aufzunehmen. Ein Kollege, der vielleicht sagt, okay, hey, ich kriege das wirtschaftlich für 600-700 Euro hin und möchte mit uns darüber sprechen. Gern, dann, wie gesagt, würden wir das Ganze in so einem Podcast mit einbeziehen und würden dann entsprechend auch den Kollegen die Möglichkeit geben, seine Sichtweise zu verteidigen. Wir würden unsere Argumente auspacken und der Kollege kann uns dann gern vielleicht auch mal anhand seiner Konstellation dann erklären, wie es vielleicht doch anders möglich ist und uns eines Besseren belehren. Also wenn da draußen jemand ist, der sich das zutraut, ohne dass irgendjemand gemaßregelt werden soll oder schlecht dargestellt werden soll. Im Gegenteil, das soll überhaupt nicht der Fall sein. Aber einfach mal eine konstruktive Diskussion darüber mit jemandem, der das anders sieht als wir, wäre vielleicht auch mal ganz spannend.
Das stimmt, ja.
Dann gilt die gleiche Mailadresse und ansonsten auch gerne alle anderen Kanäle, die zur Verfügung sind.
Genau. Und damit dann bis zum nächsten Mal.
Horido.
Hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß. Für DJs gemacht, die den Sound lieben. Hot Q ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur, um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten, Hot Q zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten. Von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. Hot Q bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass. Um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. Hot Q bringt den Sound für den neuen Tag. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann Erfahrungen teilen, der Szene den Raum. Hot Q macht's möglich, ein echter Traum. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Hot Q setzt den Marker im Leben. Ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt. Mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.